Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute die große Ehre, die zwei größten Ärzte bei mir im Studio zu haben, in einem Studio, wo wir auswärts sind. Für mich zwei der größten Koryphäen überhaupt. Einerseits, und das stelle ich gleich Ihnen vor, der Dr. Med. Dietrich Klinghardt ist heute da. Ganz herzlich willkommen, lieber Dietrich.
Ja, danke, Alex.
Und dann unsere Fernsehärztin, die Frau Dr. Petra Wichel, ganz herzlich willkommen, ihr zwei.
Vielen Dank.
Was für eine Power, was hier zusammensitzt, ist schon eine große Ehre für mich. Danke, dass ihr bereit seid, heute einen Nachmittag mit zu verbringen. Und ich habe auch viele Themen mitgebracht. Und das erste ist, ich möchte einfach mal ein bisschen mehr wissen über diese multiresistenten Keime. Ich lese immer wieder, dass ganz viele Menschen in den Krankenhäusern daran sterben. Sehr, sehr viele. Und ich möchte mal ein bisschen mehr wissen, wie kommt das überhaupt so weit kommen, dass wir heute eine Antibiotikaresistenz haben? Lieber Dietrich, darf ich dich mal bitten?
Ja, also erstmal ein paar Gedanken dazu. Der erste Gedanke ist, wir müssen schon von der Behandlung her unterscheiden zwischen akuten Infektionen und chronischen Infektionen. Ja? Die von der Arbeit mit der Lyme-Borreliose und anderen chronischen Erkrankungen, Toxoplasmose und anderen Dingen, wissen wir, dass in der Schulmedizin die chronischen Infektionen gar nicht erkannt werden oder gar nicht beachtet werden. Ja, und die, wir wissen jetzt aus unserer Arbeit, dass praktisch jeder mit zunehmendem Alter hat mehrere Keime in sich, die mal vordergründig gesehen alle therapieresistent sind, ja, die nicht mehr ansprechen. Aber der Patient lebt mit diesen Keimen. Mhm. Ja. Die Osteoarthritis ist ein Beispiel dafür, die chronische Müdigkeit, chronische Myokarditis. Es gibt also ganz viel chronische Lebergeschichten, wo wir wissen aus unserer Arbeit, das sind wirklich Infektionen, ja, die nicht erkannt sind und die aber auch nicht ansprechen auf Antibiotika. Die, also in der Schulmedizin gilt eigentlich die Definition, oder? Wenn es dir nicht gut geht und du gibst ein Antibiotikum und dir geht es immer noch nicht gut, dann ist keine Infektion. Oder das ist so eigentlich 90% der Denkweise in der Schulmedizin. Und wir haben gelernt jetzt über die Arbeit mit den Borrelien und anderen Keimen, dass es eben nicht stimmt, dass doch viele, viele chronische Erkrankungen, Symptome sind verursacht durch resistente Keime. Und dann ist die andere Frage auf der anderen Seite, okay, wie werden die denn resistent? Oder wieso sind die in uns? Oder? Und dann hat sich eben in den letzten 20 Jahren herausgestellt, dass Keime wollen in uns überleben und haben eine ganze Reihe von Überlebensstrategien. Und wenn wir ein Antibiotikum geben und das Fieber geht weg, dann heißt es noch lange nicht, dass der Keim weg ist. Mhm. Ja. Und natürlich, deine Frage bezieht sich hauptsächlich auf die Patienten, kommen mit Fieber und Schüttelfrost und das Antibiotikum spricht nicht an. Und dann haben wir natürlich verschiedene Methoden entwickelt. Ich benutze unsere ART-Testung, ja, den autonomen Response-Test, um zu sehen, welches Antibiotikum wird dann am ehesten ansprechen, oder? Da hat die Schulmedizin schon nichts zu bieten akut. Oder es geht immer 3, 4, 5 Tage, bis man eine Kultur zurückkriegt. Und die Kultur zeigt dann das, was dominant im System zu sehen ist. Das ist aber nicht unbedingt der Keim, der den Patienten im Moment krank macht. Das ist immer diese Fehlannahme, dass wenn ich Lungenentzündung oder Patient spuckt was aus und da sind Chlamydia, Pneumonia findet man da drin, oder? Und dann wird die Behandlung darauf gestürzt, oder? Dass da aber noch 60, 70 andere Keime mit involviert sind, von denen vielleicht 2 oder 3 wirklich die Schuldigen sind. Jetzt wird schon von der Schulmedizin gar nicht beachtet. Man achtet dann drauf, spricht das Antibiotikum an oder nicht. Mhm. Und jetzt wissen wir, dass es immer mehr Keime gibt, die überhaupt nicht ansprechen.
Auf gar keine Antibiotika.
Auf gar keine Antibiotika. Und dann hat man geschaut, ja, wieso sind die denn so resistent geworden, die Keime? Und da endet man sehr, sehr schnell in der Agrarwirtschaft, ja, wo praktisch auch mit Anordnung der EU zum Beispiel in Europa die Viecher, die aufwachsen, die Schweine oder so, prophylaktisch mit Antibiotika behandelt werden, die gleichen Antibiotika, die wir verwenden. Und dadurch ist im Bereich der Bakterien und der Keime ein Riesenschulungsprogramm entstanden, wie die Keime lernen müssen, diese Antibiotika zu überleben. Und diese Keime sind die einzigen, die überleben, die es geschafft haben, oder? Und die Keime gehen dann ins Feld und sind letztlich dann die, die auch zu uns kommen. Die haben ein riesen, massives Trainingsprogramm hinter sich, wie man überlebt bei diesem Antibiotikum, bei jenem Antibiotikum.
Und die landen irgendwann dann auch im Krankenhaus und dort haben wir eigentlich dann das größte Problem. Geschwächte Patienten zusammen mit multiresistenten Keimen.
Und bevor ich das Wort an dich weitergebe, es gibt eine spannende Studie, wo ich so peripher mit beteiligt war. Es gab ein Krankenhaus in den USA, wo wirklich ist bekannt in den USA, dass 97% der Patienten, die mehr als 2 Nächte im Krankenhaus sind, kommen mit einer Clostridieninfektion raus. 97%. Und es gab ein Krankenhaus, ich glaube in Michigan war das, wo eine riesenmassive Zahl von Todesfällen waren durch im Krankenhaus erworbene Infektionen. Und dann hat man alles versucht. Man hat das Krankenhaus oben bis unten desinfiziert und der neuesten Desinfektionslösung. Und es wurde immer schlechter und immer schlechter. Und dann gab es einen weisen Tierarzt am Ort, oder? Der wurde mit zur Hilfe gerufen, als wirklich die Stunde der Not war. Und er sagt, lass mich mal machen, gib mir einen Tag. Der Tierarzt hat seinen eigenen Schäferhund genommen, der noch nie geimpft wurde, der noch nie irgendwas bekommen hat an Antibiotika, und hat diesen Hund in jedes Zimmer im Krankenhaus geführt, einschließlich dem Chirurgieraum, einschließlich den Anästhesieräumen, einschließlich den Heiligen, dem inneren Sanktum der Medizin. Der Hund immer nur für 2-3 Minuten in jedem Raum rumgeführt. Nach diesem Wochenende ging die Infektions- und Komplikationsrate um 98% nach unten, von einem Tag zum anderen.
Also seit ich mich mit effektiven Mikroorganismen beschäftige, habe ich hier ein Erklärungsmodell, dass diese dass natürlich diese antibiotikaresistenten Keime ein bisschen harmonisierter wurden. Sie sind noch da, aber nicht mehr so aggressiv durch die Keimlinge, die der Hund reingebracht hat, oder?
Ja.
Das ist ganz verrückt. Ist denn die Gefahr im Moment wirklich so groß? Sterben so viele Leute an einer Antibiotikaresistenz?
Also es ist ein so unglaublich großes Thema, dass es ernst genug und einen riesen Platz haben muss, endlich über Risiko und Nutzen nachzudenken. Denn das eine ist das, was wir uns natürlich selber schaffen, indem wir Herbizide, Pestizide, Antibiotika in großen Dimensionen überhaupt in der Tierhaltung, in der Forstwirtschaft und wo auch immer anwenden. Aber das zweite ist, dass wir es selber doch zu verantworten haben als Ärzte. Und ich bin die seit 91 Darmtherapeutin. Das heißt, es war das Erste, was in meiner naturheilkundlichen Ausbildung für mich ein so großes, elementarer Schwerpunkt war, mich um die Wurzel bei der Pflanze Mensch zu sorgen. Hier sind 80% der Immunität manifestiert, nämlich an unseren Schleimhäuten. Und wenn man versteht, dass mit einem Bakterium, mit einem Mikroorganismus sich nicht immer eine Feindlichkeit gleich verbindet, dann erhält man einen respektvollen, verantwortungsvollen Umgang.
Mit der Natur.
Wenn ich jetzt eine Antibiose gebe bei einer Angina, dann war das eine lebensrettende Maßnahme, weil viele Menschen sind früher an diesen Streptokokkeninfektionen am Herzbeutel oder am Herzen gestorben. Aber die Anwendung eines Penicillins heute geschieht schon weit, weit, weit aus vorher, bevor so eine Infektion eigentlich hochakut ist. Und seitdem dieses Beschäftigen auch mit einem sogenannten Endosymbionten, nennt Enderlein das, mit dem sogenannten Urkeim, du sprichst auch von Mikroorganismus, wir haben in uns weitaus mehr Mikroorganismen als Körperzellen. Vielleicht sollten wir endlich mal drüber nachdenken, dass es mehr um Schutz dieses Mikroorganismus geht, weil der für uns all die Dinge reguliert täglich und ein gewisses auch großes mikrobielles Gleichgewicht für sorgt, das in der Lunge, in den Bronchien ein anderes als im Gehirn, das im Darm ein anderes als in der Speiseröhre, aber nur mit der Intaktheit auch damit sich eine ausgewogene Immunität verbindet. Und Enderlein ist derjenige, der uns ja den sogenannten Pleomorphismus von Mikroorganismen erklärt hat. Und dieser Pleomorphismus hat den Monomorphismus völlig abgewendet. Das heißt, wenn ich jetzt bei einem Kind einen Abstrich mache und sehe am Rachen, dort beginnt sich leise eine Entzündung zu entwickeln und die Mandeln beginnen langsam größer zu werden. Das ist eine Entwicklung, die stattfindet in Stunden oder Tagen. Dann schicke ich diesen Abstrich ins Labor. Wie kann denn ein Laborarzt für mich überhaupt mir eine Aussage geben, was ich ihm gesendet habe? Er hat genau für Streptokokken einen Nährager. Er hat ihn aber auch für Staphylokokken und für andere Bakterien. Und überall streicht er meinen Abstrich aus. Das heißt, er kann mir nach 3-4 Tagen sagen, in 90% der Fälle kann er nichts nachweisen. Aber die Streptokokken sind hier gewachsen. Und das ist bei uns genauso. Das heißt, wenn mein Mikromilieu sich verändert, verändern sich diese Bakterien oder Mikroorganismen, die sich höher entwickeln zum Bakterium. Und das heißt hier Streptococcus. Mhm. Seit ich das verstanden habe, und es hat ein bisschen gedauert, aber es war so 93, 94, war wirklich Ende Gelände mit Antibiotikern bei Kindern, weil mir immer gesagt wurde, aber bitte passen Sie auf und eine Otitis ist eine mit einem Schaden zurückbleibende Ohrerkrankung. Kinder brauchen Antibiosen. Das brauchen Kinder nicht. Und das war der Anfang. Und da würde ich heute mich nicht hinstellen wollen und sagen, wir können ohne sie leben. Sie retten auch Leben. Aber verantwortungsvoll sollten wir vielleicht das nicht irgendwo zudeckeln und zumachen, was wir eigentlich als Wissen schon haben, diesen Pleomorphismus. Und Enderlein kommt nicht zur Sprache und es kommen viele Menschen heute nicht zur Sprache, weil wir immer noch nach Robert Koch und Pasteur diesen Monomorphismus, wir sehen, wir finden und damit ist das die Ursache, das ist ja jenseits von Gut und Böse und würde, glaube ich, gerade in der entsprechenden Resistenz von Keimen, denn jede Antibiose richtet sich natürlich gegen unser persönliches eigenes Leben und ich habe noch niemals in den letzten 15 Jahren so hochpathologische Stuhlbefunde gesehen. Das heißt, die für die Darmflora wichtige Milchsäureflora, die ohne Sauerstoff leben, das sind 80% dieser Milchsäurebakterien, die alles regulieren, die aufpassen, die helfen, dass andere Keime sich nicht höher entwickeln. Die ist völlig zu insuffizient. Und du hast die effektiven Mikroorganismen angesprochen. Wir sollten ein ganz anderes Bewusstsein auch schulen. Wirklich auch, dass junge Ärzte lernen, was sie da in der Hand tragen und wie groß auch ihre Verantwortung sein muss. Denn wenn eine Antibiose notwendig ist, dann habe ich aber auch große Aufgaben als Arzt, auch wieder dieses alte Mikromilieu wiederherzustellen. Denn eine Antibiose kann ich filtern. Die nimmt mir auch viel von der gesunden Flora.
Aber Fakt ist, dass wir heute noch im Kriegszustand sind gegenüber den Viren und Bakterien seit 200 Jahren. Ich habe mich mal ein bisschen mit der Geschichte damit beschäftigt. Und das wird ja heute noch in den Krieg gezogen und wir fahren unsere Geschütze auf und schießen auf sie. Zwei Fragen habe ich an dich, Dietrich. Und zwar die eine ist, zum Beispiel, das sehe ich jetzt immer mehr bei den Zahnärzten, da wird eine Woche vor der Operation schon Antibiotika gegeben. Von euch höre ich, wir geben viel zu schnell und viel zu früh. Wir hören, es gibt eine Antibiotikaresistenz, wo wir alle reinfahren, weil wir über irgendwelche Wege diese Keimlinge in uns bekommen werden. Ja, wohin geht jetzt denn die Reise? Wohin geht denn die Medizin, wenn letztendlich kein Antibiotikum mehr wirklich funktioniert und wir alle resistent sind?
Ja, also eine kurze Antwort wäre, dass wir schon lange die Mittel haben, die wir eigentlich brauchen. Wir haben die Enderlein-Therapie, aber wir haben Dinge wie zum Beispiel die intravenöse Anwendung von Ozon oder von Chlordioxid, das alles abdeckt. Die Viren, Bakterien, Mykoplasmen können wir abdecken mit einer ganz völlig ungefährliche Methode, die gezielt und hauptsächlich die pathogenen Keime trifft und wenig Schaden anrichtet an unseren gesunden Keimen. Und ich möchte nochmal betonen, was Petra schon gesagt hat, dass jedes Organ in uns hat sein eigenes natürliches Mikrobiom. Zum Beispiel in der Brust, wenn da bestimmte Bakterien fehlen, das ist die Brust, die den Krebs bekommt. Wenn im Gehirn, ja, im Gehirn sind die Bakterien aus der Umwelt vom Patienten, wenn die nicht da sind, entwickelt sich keine Intelligenz. Und, aber was mir wichtig ist an dieser Stelle zu sagen, es gibt außer dass Antibiotika Antibiotikaresistenz verursachen, gibt es ganz, ganz viele Umweltgifte, die antimikrobiell wirken. Und das schlimmste Umweltgift im Moment, was bekannt ist, ist das Glyphosat oder die Äquivalente von der Schweizer Firma Syngenta oder die ja dann ähnliche Produkte hat. Und die Farmpestizide, Insektizide, die verwendet werden, die mit dem Essen zu uns in den Bauch kommen und sich mit Sicherheit der einer der beiden Hauptgründe sind für die Zerstörung von vielen von unseren gesunden Aufpassern im Darm, ja, die Keime, die Aufgabe haben, uns nach Fremdkeimen zu schauen und die rauszuhalten. Und wenn diese Aufpasser kaputt gehen, bei Glyphosat gibt es ganz viele Studien, die es zeigen, oder Glyphosat ist einfach, oder 98% aller Deutschen haben Glyphosat im Urin. Das heißt, die jetzt zuhören, die Deutsch sprechen, 2% von euch sind jetzt nicht betroffen von dem, was ich jetzt sage.
Oder? Also ich habe mal die Messungen noch gemacht. Ja. Also die WHO sagt, also die Trinkwasserverordnung sagt 0,5 Mikrogramm pro Liter Glyphosat im Körper sei okay. Und als wir Urinmessungen gemacht haben auf Glyphosat, hatten wir zwischen 9 und 15. Also nicht 0,5.
Ja.
Und das sei krebserregend gemäß WHO höhere Werte als 0,5.
Ja, aber jetzt für unser Thema hier ist es eben ganz wichtig, dass der Hauptschutz, den Petra erwähnt hat, sind diese 98% von unserer DNA sind Keime. Wir haben nur 2% Anteil an dem, was ihr hier seht. Und diese 98% sind über 80% von unserem Immunsystem. Die haben die Aufgabe, alles zu verwalten. Und das wird kaputtgeschlagen durch die ganzen Chemikalien in unserem Umfeld. Es gibt inzwischen eine Liste von über 20.000. Aber ganz, ganz oben an der Liste ist, oder von Monsanto Bayer, ist Glyphosat. Und hier in der Schweiz, die Mittel von Syngenta haben andere Namen, aber die gleiche Funktion. Und die Schweizer sind ja immer sehr gut, den Finger zu zeigen, oh, guck drüber, in Deutschland benutzt ihr dies. Und da gibt es die ganzen Studien.
Klar.
Und dann gucken wir in die Schweiz und sagen, die haben nie geguckt.
Aber ich insistiere hier vielleicht nochmals, denn mir geht es ja auch um die heutige Situation. Und alle diese Problemzonen, Sachen, die ihr beide mir jetzt gerade erzählt haben, zeigt mir auch, dass es in keiner Art und Weise eine Aufklärung gibt darüber, wo wir heute stehen und wenn wir so weitermachen, wohin die Reise geht. Und genau das möchte ich gerne noch wissen von euch. Wenn wir so weitermachen wie jetzt, und wir Schweizer haben auch abgestimmt, wir wollen ja die pestizidhaltige Nahrung auch weiterhin haben. Also das Thema ist vom Tisch. Also was passiert denn mit unseren Keimlingen, die dieses körperliche System überhaupt als Leben ermöglicht, wenn wir so weitermachen?
Also einmal möchte ich vielleicht auch noch sagen, dass jeder Keim, den wir als pathogen bezeichnen, kann sich auch symbiotisch eingliedern in unserem System. Tolle Studie von Becher Benner, einem Schweizer, aus den 40er Jahren. Er hat so Inseln besucht in der Karibik und fand eine Insel. Die haben nur Süßkartoffeln gegessen. Kein Fisch, keine Kokosnüsse, nicht nur Süßkartoffeln. Und die Leute haben gelebt gut über 100 Jahre, waren gesund, sexuell aktiv bis über 100 Jahre und hat sich gefragt und hat dann den Stuhl angeschaut. Und der Stuhl war voll von Clostridien, die wir hier als Feind ansehen, hat dann nachgewiesen, dass diese Clostridien bauen die Zucker von den Süßkartoffeln um in Aminosäuren, in Fettsäuren, in Vitamine und schaffen für den Körper alles. Und es sind also Keime, die wir als Ärzte hier lernen, ganz, ganz schlimmer Feind, oder? Und dort in diesem Inselvolk, und dann hat er aber auch herausgestellt, wenn die Leute anfangen, anders zu essen, dann geht es wieder schief, dann werden die gleichen Keime plötzlich pathogen. Ja, und wo geht die Reise hin? Wir wissen, dass wir im Moment, oder wir sind uns da alle einig, wir sehen ja in unseren Kliniken und in Praxen chronische Patienten und wir sehen eine exponentielle Zunahme von chronischen Erkrankungen auf diesem Hintergrund. Und wo geht die Reise hin? Wir sind im Moment in einer rapiden Devolution. Das heißt, die Lebensbedingungen auf der Erde sind nicht mehr zugunsten der höher entwickelten Säugetiere da, wo wir auch dazugehören, sondern sind immer mehr zugunsten von eigenartigen kleinen Kreaturen. Oder wir wissen, dass wenn die Lebensbedingungen auf der Erde sich zu stark ändern, sind die ersten, die absterben, die höher entwickelten Tiere und dann die weniger entwickelten. Und alles, was übrig bleibt am Ende, sind die Keime, oder? Und wir wissen, dass die überleben werden, oder? Und sich anpassen an die Umweltbedingungen. Ein Keim, ein einzelliger Keim, kann sich innerhalb von Sekunden anpassen an verändernde Umweltbedingungen. Bei uns Menschen geht es mehrere Generationen dieser Anpassung. Und das heißt, ja, auch die Sendung hier soll ein Aufwachruf sein für die Bevölkerung. Wir müssen alles ändern, die Landwirtschaft ändern, die Nahrung ändern, unsere Lebensgewohnheiten ändern. Und es ist nicht 5:45, es ist bereits 12 Uhr, oder? Und wir haben noch eine Chance. Wir haben noch eine Chance, gerade in Ländern wie die Schweiz, wo die Kommunikation noch sehr gut läuft und wo es Leute wie dich gibt, haben wir die Chance, Leute zu informieren. Und hier sind ja graduell die Umstände noch besser. Oder aus meiner Sicht in Amerika ist katastrophal, oder? Und da sieht die Schweiz noch aus wie ein goldener Edelstein, oder? Was sagst du noch was dazu?
Ja, nee, ich will schon sagen, alles geht nur über das Bewusstsein, das eigene Bewusstsein. Und vielleicht kommt doch alles jetzt zurück. Denn wir tragen Verantwortung für all das, was wir nicht nur mit uns tun, sondern das, was wir natürlich auch da draußen mit dem Leben tun. Dass wie sich der Makrokosmos verändert, das wäre ja unverantwortlich, auch wenn wir da hervorgehen, unbeschadet. Aber es wird wirklich Zeit, dass wir auch miteinander mehr medizinisch integrieren, dass wir uns, glaube ich, auf Augenhöhe begegnen und dass wir nicht in eine Alternative, ist ja unglaublich, es ist ja gar keine alternative Medizin, die wir machen, sondern eine verantwortungsvolle Basismedizin. Und das, was wir heute als alternativ betrachten, das ist auch etwas, was wir sehr wertschätzen, einen Menschen mit einem hohen Blutdruck noch schützen zu dürfen und auf ein Blutdruckmittel zurückgreifen. Aber es kann doch nicht das Ergebnis sein von 50 Jahren, dass wir heute sagen, Krankheit hat einen chronischen Anteil. Mittlerweile sind es 60-70%. Und wir haben immer noch keinen Plan. Wir haben nur eine symptomatische, ich finde immer den Begriff so schön, eigentlich schmücken wir doch nur die Bräute. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Was haben wir denn für die armen Parkinson-Patienten? Was haben wir denn für die armen MS-Patienten? Seit ewigen Zeiten hören sie immer das Gleiche. Das ist doch nicht wahr. Aber dazu gehört auch das Wollen. Dazu gehört meine Verantwortung für dich. Und lass uns anschauen, woran du in deinem Leben, ob bewusst oder unbewusst, erkrankt bist. Und ich glaube, die Medizin, wir haben immer so oft das Wort, sie beginnt sich zu, wie heißt es so schön, es verändert sich etwas in der Medizin. Ich glaube, es ist an der Zeit, an uns mehr in Verbindung wieder zu kommen und auch die eigenen Grenzen zu erkennen und über diese Grenzen hinaus auch für Menschen etwas zu ermöglichen, was ihnen auch noch eine Chance gibt. Denn alles geht darum, ich muss wissen, was darf ich tun. Wir Ärzte dürfen nur mit Respekt das Leben erkennen, verstehen. Aber eine große Aufgabe ist heute, das Leben zu schützen.
Weißt du, ich kann vielleicht noch ganz kurz noch sagen, oder so auf ganz praktische Art, oder es gibt ja eine Agrarwirtschaft, eine rein biologische Agrarwirtschaft, die bereits gezeigt ist, dass mit wenig Aufwand und wenig Umstellung unser Essen ganz anders angebaut werden kann und erfolgreich, ohne dass die ganzen Keimschutzmittel verwendet werden müssen. Wir wissen, dass die Nahrung, die wir essen, kann rein biologisch hergestellt werden. Einen Teil wollte ich noch sagen, ist der Elektrosmog. 3G, 4G, 5G hat einen Rieseneffekt, höher entwickelte Bakterien totzuschlagen in uns. Ja, und diese Veränderung im Darmmikrobiom, von der du auch sprichst, 50% dieser Veränderung ist durch diese Dauerbestrahlung mit Mikrowellen. Und das spricht niemand. Wir können es nachweisen, wir kriegen nichts veröffentlicht in den schulmedizinischen Zeitschriften. Ja. Die Wahrheit wird dort nicht mehr reflektiert. Und deshalb ist es schwer, auch für junge Ärzte, was ist denn nun eigentlich wahr? Oder? Man orientiert sich an den Zeitschriften, die, wie wir jetzt festgestellt haben, im letzten Jahr alle eigentlich in einer Hand sind.
Gehen wir noch mal zurück zum Antibiotikum. Also, meine, wo ich noch Kind war, habe ich nie Antibiotikum gekriegt. Da hat die Mutter wirklich, da war noch, ich glaube, vor 30, 40 Jahren war das noch nicht so schnell verschrieben. Mhm. Aber heute greift man sehr, sehr schnell dazu. Mhm. Also, da kann man sagen, bitte, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Hände weg von Antibiotikum, solange es geht. Darf man das so sagen?
Bitte, ja.
Also es ist immer gegen das Leben gerichtet. Wir machen sehr vieles kaputt in uns drin mit Antibiotikum gegen das Leben gerichtet, sondern sollten eigentlich mit denen versuchen zu leben. Ich möchte noch eins weitergehen in den letzten 2-3 Minuten. Was kann ich denn tun, um möglichst eine Antibiotikaresistenz vorzubeugen, möglichst lange gesund zu bleiben? Wie siehst du das jetzt mit deiner periodischen Entgiftung in diesem Bereich drin? Ist das eine Symbiose, die passt?
Natürlich. Wir wollen die Grundbedingungen im Körper herstellen für ein gesundes Leben. Und dazu gehört erstmal alles entfernen, was erst in den letzten 200 Jahren entwickelt worden ist. Pestizide, Herbizide, Schwermetalle. Wir haben die Erde aufgewühlt und viele Toxine in die Umwelt gebracht. Viel fängt da an. Der Schutz vom Elektrosmog. 5, die WLAN-Anlage auszuschalten, das Haus zu schützen, den Bett, den Schlafplatz zu schützen. Da fängt bei mir die erste Lehre für meine Patienten an. Oder die müssen lernen, reine Bionahrung, dass wenigstens weniger Glyphosat und weniger Schadstoffe drin sind. Bisschen körperliche Bewegung, ja, einen gesunden Alltag, genug schlafen, Vitamin D ist für uns beide. Wir wissen es nur vielleicht länger schon als andere, aber dass der Vitamin D-Spiegel ganz, ganz wichtig ist für unser Immunsystem und für die Gesamtfunktion. Da gehören natürlich auch andere Dinge dazu, Magnesium und bestimmte Stoffe, die im Moment verarmen, der Art, wie die Agrarwirtschaft im Moment funktioniert, sind wir alle, auch wir, verarmt als Spurenelementen, oder? Weil da ist kein Lithium mehr drin im Boden, da ist nicht mehr genug Magnesium drin. Und wir lernen, oder, mit unserer Arbeit diagnostisch bei Leuten zu schauen, okay, wie der jetzige Lebensstil, okay, was fehlt, oder? Und können korrektiv Leuten Rat geben, oder, was sie beim Essen wieder beachten, ob sie vielleicht ein bisschen orthomolekulare Medikamente einnehmen sollen. Mhm. Nicht so viel, aber, oder? Mhm. Ganz wichtig und inzwischen ja zum Glück leicht messbar ist der Vitamin D3-Spiegel. Und es gibt einfach viel aus unserer Sicht, wo wir sofort das Leben von einem Patienten verändern können, auf eine positive Art. Mhm. Sagst du noch was?
Ja, nee, du hast es schon alles so schön zusammengetragen. Mhm. Also vielleicht einfach nur zurück wieder zu dem, was das Leben braucht und vielleicht einfach mal in sich gehen und sehen, was man alles vielleicht auch gar nicht so braucht. Und ich muss immer wieder betonen, darauf kommt es an. Und wir leben in Kulturen, wo wir einfach durch den überdimensionalen von Zucker uns alles zerstören. Die ganzen B-Vitamine, die Candida-Explosion. Und wenn wir da einfach nur bewusst, glaube ich, etwas bescheidener mit uns umgehen und gezielter und auch Kulturen wieder leben durch die schöne Kochsendung, wie fermentiere ich selbst, dann sind Millionen von Rechtstrainer Milchsäure stemmen. Und ich kann mit so viel Dingen tun, nur ich muss es mir schon wichtig sein, mich für mich auch zu engagieren. Und ich glaube, das Geschenk ist riesengroß, was man sich selber macht. Und man bestimmt heute, was man morgen erwartet von sich, dem Leben. Und hat es in der Hand, mehr als man, glaube ich, glaubt.
Ich sehe schon, die Sendezeit ist leider schon vorbei und ich bin noch mittendrin, aber ich komme trotzdem zum Ende. Aber man könnte sagen, periodisch mal eine Untersuchung zu machen in der orthomolekularen Medizin, zum Checken, ist alle Mineralien gut versorgt bei mir, ist der D3-Spiegel gut? Vielleicht, wenn nötig, auch mal eine Blutwäsche zu machen, um vielleicht auch zu schauen, dass gewisse Schwer- oder Leichtmetalle, Aluminium spreche ich hier an, auf eine Sendung, die ich mal mit dir gemacht habe, aus dem Hirn zu führen. Ich glaube, das ist die Inosphärese. Mhm. Das sind so Dinge, die man schon machen könnte für sein eigenes Wohl, oder?
Klar.
Und vielleicht als Letztes, oder um das Immunsystem zu modulieren und wach zu halten, Homöopathie, oder? Wird ja oft vergessen und wird versucht, von der Schulmedizin in die Ecke zu dringen. Aber Homöopathie ist heute noch genauso wertvoll wie früher, oder? Und die anderen Dinge, wie gesagt, fermentiertes Essen, das ist ja fast völlig verloren gegangen.
Völlig.
Und es ist so wichtig.
Aber eigentlich ist es ja auch fast fermentiert, wenn ein Bakterium in meinem Darm was frisst, wandelt es das ja auch um. Es ist ja auch eine Fermentation, ja, oder?
Selbstverständlich. Aber die genug Bakterien musst du ja auch haben. Und die brauchen ja wieder ihr Milieu. Also es ist ja das ganze Leben ist ein ständiges für sich Sorge tragen. Und das ist auch kein Prozess, der morgen endet. Das heißt, es kostet schon in dieser Zeit auch für mich teilweise ein großes, großes Engagement für sich selbst.
Das Milieu können wir pflegen in uns. Mhm. Und das Milieu in der Landwirtschaft können wir pflegen und den Bakterien anbieten, dort zu leben.
Eigentlich schon. Aber im Moment ist der Fokus immer nur auf den Erreger und nicht mehr auf das Milieu. Und das lässt mich gleich zum Schlusszitat kommen. Ich habe nämlich beim Facebook so ein wunderschönes Bild gesehen, wo ein kleines Kind seine Mama fragt, du Mama, was ist eigentlich ein Immunsystem? Und die Mutti sagt, das ist reine Verschwörung, das gibt's nicht. In diesem Sinne, alles Gute wünsche ich Ihnen bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.